HR Info. Netzwelt.
Wenn Großbritannien die Europäische Union verlässt, und das soll ja irgendwann mal stattfinden, dann wird sich für alle, die gerne mal im Netz einkaufen, und zwar über diese Grenzen hinweg, eine ganze Menge ändern. Der zollfreie Warenhandel ist dann nämlich Geschichte. Und das hat Auswirkungen, nicht nur für die, die im Netz einkaufen, sondern auch für die Händler und den Zoll. Der Online-Brexit, heute das Thema in HR Info Netzwelt. E-Commerce nach dem Tag X, wenn die Insel nicht mehr zur Europäischen Union gehört. Ich spreche mit Franziska Ulbricht, der Sprecherin des Händlerbundes e.V. und der Juristin des Händlerbundes Sandra May. Der Händlerbund vertritt mehr als 80.000 E-Commerce-Firmen aus ganz Europa. Frau Ulbricht, bibbern denn Ihre Mitglieder diesem Tag X zähneknirschend entgegen oder sehen Sie da das eher so ein bisschen gelassen, wenn die Briten nicht mehr mit dabei sind?
Also wir können aus den Rückmeldungen unserer Mitglieder lesen, dass das Zähneknirschen sich eher auf die 10 Verhandlungen bezieht. Mhm. Also von Aktionismus kann man noch nicht sprechen, weil einfach so vieles unklar ist. Und das jetzt schon fast über Jahre. Und ich kann sagen, dass unsere Mitglieder noch recht gelassen sind. Die sind ja über den Händlerbund aktuell gut abgesichert. Und was dann kommt und was dann nötig ist, vielleicht rechtliche Änderungen vorzunehmen, das wird sich zeigen. Aber bisher ist es noch recht ruhig und ich glaube, unsere Händler vertrauen da auf das, was kommt. Also es ist schwierig, schon Vorkehrungen zu treffen, weil alles so unklar ist. Mhm. Das können wir sagen. Wichtig ist, wer jetzt einen Kundenstamm entweder in Großbritannien hat oder als britischer Händler in Deutschland, der sollte dafür sorgen, dass da nahtlose Übergänge geschaffen werden. Das heißt, jetzt schon die Kunden darauf vorbereiten und schauen, was nötig ist. Was aber zollrechtlich und versandtechnisch dann sich ändert und nötig wird, ist eben unklar. Ich finde es wichtig, jetzt auf die Kunden einzugehen und da schon zu schauen, wie groß ist der Kundenstamm, woher stammen meine Kunden, und in dem Bezug können Händler jetzt schon vorbereiten.
Ein ungeriegelter Brexit ist ja im Moment immer noch nicht vom Tisch. Das würde oder könnte etliche Online-Shops vor ziemlich harte juristische Herausforderungen stellen. Deutsche Kleinunternehmer, die über Online-Plattformen wie Amazon oder eBay ihre Waren verkaufen, die bestehen ja nicht selten in der Form dieser britischen Limited. Was würde denn mit denen passieren, wenn es jetzt einen harten Brexit gäbe? Die Frage geht an Sandra May. Sie ist die Juristin des Händlerbundes, Frau May.
Wenn Großbritannien von heute auf morgen durch einen harten Brexit aus der EU austritt, dann ist es ja so, dass Großbritannien plötzlich als Drittland dasteht, und es ist noch nicht ganz geklärt, was mit diesen Limited-Firmen passiert. Und die EU muss noch entscheiden, ob diese Limited-Firmen dann auch mit einem deutschen Verwaltungssitz zulässig sind oder eben nicht. Es soll aber wohl so sein, dass sich die Limited-Firmen in eine GmbH umwandeln können oder in eine UG, wobei die Umwandlung in eine UG wohl nicht ganz unproblematisch ist. Also da muss man dann einfach noch abwarten, wie das genau rechtlich dann geregelt wird.
Das heißt, die müssten dann ihren Firmensitz von England weg zurück nach Deutschland bewegen, richtig?
Sehr wahrscheinlich, ja.
Das wird ja doch eine ganze Menge Kosten verursachen. Und wäre das denn für den einen oder anderen dann überhaupt noch rentabel? Da gibt es ja wirklich diese Ein-Mann-Limiteds.
Das ist eine schwierige Frage, definitiv, auf die man gar nicht so einfach antworten kann, weil es natürlich sehr individuell ist.
Gibt es ja viele, die auf dem Marketplace, gerade bei Amazon, ihre Umsätze machen und als Limited registriert sind in England. Das so fortzuführen als GmbH in Deutschland dürfte doch kaum möglich sein, oder?
Es wird definitiv eine Herausforderung. Also so pauschal lässt sich das, wie gesagt, nicht sagen, da die Limited und die GmbH ja doch recht unterschiedliche Rechtsformen sind. Mhm. Also das muss dann wirklich die Praxis leider zeigen, was da genau auf die Händler zukommt.
Ja, also auch hier eine Unsicherheit, so ähnlich wie wir das im Moment mit dem Brexit erleben. Thema Datenschutz und die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung, die gilt seit vergangenem Jahr in allen EU-Staaten, auch in Großbritannien. Wenn europäische Unternehmen Kundendaten in Großbritannien verarbeiten oder speichern, dann fällt ja künftig diese Rechtsgrundlage DSGVO weg, wenn Großbritannien ein Drittstaat wird. Sie haben das eben schon gesagt. Was müssen denn die Shopbetreiber im Onlinehandel da künftig beachten? Was ändert sich für die?
Also heikel wird es vor allem dann, wenn Händler personenbezogene Daten in Großbritannien speichern oder britischen Unternehmen Zugang zu diesen personenbezogenen Daten gewähren. Nach der DSGVO ist es dann nämlich so, dass Großbritannien durch den Brexit zu einem sogenannten unsicheren Drittland wird, was bedeutet, dass personenbezogene Daten eben nicht ohne weiteres transferiert werden dürfen. Hier kommen dann bezüglich Datenschutzerklärungen und Co. neue Herausforderungen auf die Händler zu. Aber auch da muss man eben gucken, welche Form des EU-Austritts durch Großbritannien dann gewählt wird und für welchen Weg sie sich dann ganz konkret entscheiden. Also auch hier steht noch ein riesengroßes Fragezeichen dahinter.
Die Datenbanken sind ja jetzt schon gut gefüllt mit allem, was Kundendaten angeht, von europäischen, von deutschen Kunden. Was passiert denn dann mit diesen Datenbanken? Müssten die dann gelöscht werden? Gibt es da irgendeine Idee?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ja, wie gesagt, die Kundendaten, die ja jetzt in England gespeichert werden oder in Großbritannien, die sind ja unter der jetzigen DSGVO da gespeichert. Das heißt, man muss genau überprüfen, ob dann auch nach dem Brexit diese Erlaubnis, die zum Beispiel die Kunden dafür gegeben haben, dass die Daten da gespeichert werden dürfen, noch wirksam sind. Und da kommt es ganz entscheidend darauf an, wie die Händler ihre Datenschutzerklärungen und Aufklärungen gestaltet haben. Also auch da wieder ganz individuelle Entscheidungen und viele Probleme.
Was heißt denn das für mich als Kunden? Müsste ich dann sozusagen aktiv werden, proaktiv meine Einwilligung zur Datenverarbeitung meiner persönlichen Daten in diesen Shops widerrufen?
Das ist eine sehr schwierige Frage, muss ich ehrlich gestehen, die auch ziemlich tief in die DSGVO reingeht. Also meiner Meinung nach wird es dann wahrscheinlich so sein, dass Händler, die dann weiterhin die Daten in Großbritannien speichern, durchaus selbst aktiv werden sollten, um die Kunden darüber zu informieren. Mhm. Proaktiv durch die Kunden, das glaube ich eher nicht. Es wird tatsächlich so sein müssen, dass die Händler tätig werden, um da eventuelle Rechtsverstöße zu vermeiden und ihre Kunden ordnungsgemäß DSGVO-konform im Endeffekt aufzuklären über die weitere Nutzung ihrer Daten.
Da kommt allerhand zu auf ihre Mitglieder, wie ich befürchte. Gehen wir nochmal zurück zu dem, was ich eingangs gesagt habe. Rund ein Drittel des Onlinehandels, der in Deutschland generiert wird, der geht zur Insel, geht nach Großbritannien oder kommt von dort. Gibt es Größenordnungen, über die wir da reden können, Frau Ulbricht?
Was die Zahlen betrifft, ist schwierig zu sagen, wie viel deutsche Onlinehändler tatsächlich nach Großbritannien exportieren im Onlinehandel. Wir wissen aber, dass es ein sehr großer Markt ist. Also Großbritannien ist der größte Online-Shopper sozusagen in ganz Europa, gefolgt von Frankreich und Deutschland. Und wir wissen, dass sich die Zahlen in den letzten Jahren seit 2014 jedes Jahr im 10%-Bereich vergrößert haben. Das heißt, der Online-Umsatz ist immer wieder gestiegen um 11%, um 12%. Und mittlerweile liegt er bei 81 Milliarden im Jahr. Also das sind enorme Größen und da ist natürlich davon auszugehen, dass auch für den deutschen Onlinehandel nicht wenige Waren und Dienstleistungen nach Großbritannien gehen.
Kann man denn ein bisschen eingrenzen, um was für Waren es sich da in der Regel handelt? Das ist doch sicherlich nicht nur der Austausch von Teebeutelchen hin oder her oder guter britischer Orangenmarmelade. Was treibt denn diesen Handel da so an?
Ganz klar, was so typisch im Onlinehandel schon immer geht, ist Elektronik und Technik. Dann ist das Thema Textilien ein ganz großes und Heimwerkerbedarf. Also die Deutschen shoppen sehr gern Heimwerkerbedarf online. Und interessant ist auch die Branchen, die jetzt so im Kommen sind, was man nicht vermuten würde, Möbel. Obwohl man denkt, viel zu groß, zu sperrig, um es zu versenden. Aber Möbel sind sehr im Kommen, auch Lebensmittel. Unter den Briten werden sehr stark online gehandelt und Tierbedarf. Das ist ein Sortiment, wo die Deutschen einfach sehr viel Geld ausgeben und vor allem in den letzten ein, zwei Jahren die Prozente sehr nach oben gegangen sind.
Wenn das jetzt zum Teil wegbricht, weil ja eventuell Großbritannien zu einem Drittstaat wird, würde doch das auch den Onlinehandel in Deutschland ziemlich hart treffen, denke ich mal, was die Umsätze angeht.
Schwer zu sagen. Ich glaube, vor allem im Industriebereich und im B2B-Geschäft wird es viele Unternehmen hart treffen, gerade den deutschen Mittelstand, könnte ich mir vorstellen. Was die Endkunden betrifft oder den Einzelhandel, der online stattfindet, denke ich, der ist der deutsche Händler sehr gut aufgestellt. Die Zahlen sind auch stark wachsend. Es bleibt zu hoffen, dass die Einbußen nicht so groß sind, dass es uns wirklich schaden kann. Natürlich wird es merklich sein für einige Händler, aber ich glaube, der deutsche Onlinehandel ist deswegen jetzt nicht in Gefahr.
HR Info. Wer es hört, hat mehr zu sagen.
Hier ist HR Info Netzwelt und wir reden heute in dieser Sendung über die Folgen des Austritts Großbritanniens, also des Brexits, für den Onlinehandel in Deutschland und in Europa. Ich spreche mit Franziska Ulbricht, der Sprecherin des Händlerbundes e.V. und der Juristin des Händlerbundes Sandra May. Und Frau May, an Sie geht die Frage. In Deutschland und der EU gilt ja das Rücktrittsrecht von einem elektronisch abgeschlossenen Kaufvertrag innerhalb von 14 Tagen, ohne Angaben von Gründen. Was passiert denn, wenn mir nun beispielsweise die edlen Hemden, die ich jetzt online in London bestellt habe, nicht mehr gefallen oder überhaupt nicht gefallen? Kann ich die künftig genauso zurückschicken wie bisher auch?
Grundsätzlich ist es so, dass Händler, die in ein bestimmtes Land handeln, sich da auch an die Gesetze des jeweiligen Landes halten müssen. Das bedeutet, wenn jetzt nach dem Brexit ein Online-Händler nach Deutschland oder im Allgemeinen in die EU Waren versendet, dann muss er sich auch an das europäische Verbraucherschutzrecht halten. Das bedeutet, es würde weiterhin das Widerrufsrecht bestehen.
Das heißt, das kann nicht aufgelöst werden einfach durch den Brexit, das geht nicht?
Nein.
Gilt das denn auch für andere Drittstaaten sozusagen, auch für die, die aus China ja regen Handel treiben auf den Online-Plattformen mit Europa? Da gibt es ja bei den Kunden ziemlich viel Verunsicherung.
Das gilt auch. Das Problem an der Sache ist nur, weswegen es eben auch für viel Verunsicherung bei den Kunden sorgt, ist einfach das Problem, dass die gerade die chinesischen Händler dann die Kosten für den Widerruf dem Kunden auferlegen und es natürlich für den europäischen Kunden sehr, sehr teuer ist und im Zweifel auch nicht lohnenswert, die Ware zurück nach China zu versenden, wenn der Händler denn die Rücksendung überhaupt verlangt.
Ist das rechtlich zulässig?
Ja, das ist auch bei uns zulässig. Die Kosten des Widerrufs, also die Versandkosten, dürfen auf den Kunden umgewälzt werden.
Gucken wir mal auf einen ganz kritischen Bereich, nämlich die berühmten Garantiefälle. Wie funktioniert denn da künftig die Abwicklung? Müsste dann im Handel mit dem Drittstaat Großbritannien der Garantiefall auch auf die 2 Jahre ausgedehnt werden oder beziehungsweise bleibt er dabei? Und wie wickle ich denn sowas ab, wenn der Zoll künftig ein Auge und einen Finger da drauf hat?
Wenn ich Sie da mal ganz kurz korrigieren dürfte, Sie meinen in dem Zusammenhang nicht die Garantie, sondern die gesetzliche Gewährleistung.
Genau.
Das ist ein feiner, aber recht deutlicher Unterschied. Die Gewährleistung ist ja gesetzlich geregelt und ist auch wieder im EU-Verbraucherrecht verankert. Und hier ist es so, dass Händler, die international tätig sind, in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen eine sogenannte Rechtsauswahlklausel treffen dürfen. Das heißt, der deutsche Händler kann beispielsweise festlegen, dass für seine Verträge deutsches Recht angewendet wird und darf dem britischen Kunden zum Beispiel weiterhin ganz normal das gesetzliche Gewährleistungsrecht einräumen. Andersrum darf natürlich der britische Kunde, der an die EU handelt, durchaus auch die deutsche Gewährleistungsfrist gelten lassen. Also hier herrscht dann schlicht und ergreifend Vertragsfreiheit.
Gibt es da Unterschiede zwischen der Gewährleistung in Großbritannien und der Gewährleistung, die den Kunden in Deutschland gewährt wird, wenn die in Deutschland einkaufen?
Da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt gerade nicht sicher, weil in der EU-Richtlinie steht, dass die Gewährleistungsfrist von mindestens 2 Jahren gewährt werden muss. So haben wir das ja auch in Deutschland umgesetzt. Wie die genaue nationale Umsetzung in Großbritannien aussieht und ob die zum Beispiel nach dem Brexit noch besteht oder ob die dann einfach eine andere Form des Verbraucherrechts für sich selbst entwickeln, das bleibt vollkommen offen. Also da heißt es einfach abwarten. Aber im Moment kann man, denke ich, davon ausgehen, dass die jetzt nicht plötzlich nach dem Brexit komplett neue Gesetze entwickeln, sondern tatsächlich das erstmal bei den nationalen Umsetzungen bleibt, wie sie die Händler jetzt schon kennen.
Schauen wir uns mal die Gegenrichtung an. Britische Kunden kaufen ausweislich der Umsatzzahlen im Onlinehandel auch sehr gerne hier auf dem Kontinent ein. Worauf müssen die denn künftig achten, wenn sie beispielsweise bei dem deutschen Onlinehändler eine Waschmaschine oder, Sie haben es eben erzählt, eingangs Möbel bestellen? Lohnt sich das für die überhaupt noch?
Auch hier kommt es wieder ganz darauf an, also Sie müssen natürlich die Vertragsbedingungen des Händlers lesen und gucken, ob der Händler das Gewährleistungsrecht auch so für Drittstaaten anbietet. Und auch hier ist der Händler dann komplett offen, ob er trotzdem quasi das gewohnte Gewährleistungsrecht gelten lässt oder für Kunden aus Drittstaaten dann entsprechend andere Regelungen findet. Also durchaus empfehlenswert ist es vielleicht schon aus dem Service-Gedanken heraus, wenn man bereits einen britischen Kundenstamm hat, einfach das so weiterzuführen, wie man es jetzt hatte, solange es halt Also soweit es halt möglich ist.
Frau Ulbricht, die Frage nochmal an Sie. Die gleiche Frage im Grunde genommen jetzt mal, abgesehen vom Gewährleistungsrecht, was wird sich denn auch da finanziell ändern? Ich meine, da wird künftig wahrscheinlich, so sieht das ja aus, ein Vorumsatzsteuerzoll eine Rolle spielen. Wird sich das denn überhaupt noch lohnen, sozusagen für britische Kunden auf dem Kontinent in Europa, in Deutschland einzukaufen? Oder werden die Waren durch die Zollabwicklung unnötig oder beziehungsweise so weit verteuert, dass das nicht mehr rentabel ist?
Also man kann ganz klar sagen, Online-Kunden sind sehr bequem. Die wollen die Ware schnell, günstig und mit sehr, sehr wenig Aufwand. Also das ist absolut die aktuelle Entwicklung. Und da kommt der Brexit natürlich negativ zum Tragen, weil er erschwert ist, weil, wie Sie schon sagen, Zollgebühren. Die müssen dann im Zweifel vom Kunden bezahlt werden. Die Ware wird wahrscheinlich länger unterwegs sein, weil sie einfach an den Grenzen stoppt. Und das macht es alles ein bisschen unattraktiver für die bequemen Online-Kunden. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das abschreckend wirkt und viele Kunden natürlich dann ausweichen. Am Ende entscheidet aber das gute Angebot oder der gute Preis darüber, ob die Kunden weiterhin kaufen. Das heißt, wer Nischenprodukte anbietet oder wer sich mit einem sehr guten Service hervortut, der kann trotzdem gute Chancen haben, die britischen Kunden zu erreichen. Ist auch interessant, in Großbritannien sind 37 Millionen Online-Shopper unterwegs. Also die lieben das Online-Shopping wie kein anderes europäisches Land. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt.
Welche Auswirkungen wird er haben, der Brexit? Der Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union für Online-Shopper, für das E-Commerce-Geschäft. Dazu habe ich gesprochen mit Franziska Ulbricht, der Sprecherin des Händlerbundes und der Juristin des Händlerbundes, Sandra May. Vielen Dank für das Gespräch. Der Online-Brexit ist heute das Thema in hr-info-Netzwelt und bei mir ist nun Isabel Gillmann vom Hauptzollamt am Frankfurter Flughafen. Frau Gillmann, wenn Großbritannien raus ist und zu einem sogenannten Drittland wird, also nicht mehr Mitglied ist der Zollunion in der Europäischen Union, wird dann Ware aus Großbritannien so behandelt wie Ware aus, sagen wir mal, China?
Ja, es ist wirklich so, dass Großbritannien dann als ein Drittland anzusehen ist und dann gelten dieselben Bestimmungen, wie wenn man sich die Ware aus einem Drittland, wie Sie eben gesagt haben, zum Beispiel aus Asien bestellt.
Welche Bestimmungen sind das denn?
Das kann zum einen Auswirkungen haben wertmäßig, und also steuerrechtlich. Das bedeutet, Sendungen unter 22 Euro sind Zoll- und Einfuhrumsatzsteuer frei. Dann gibt es die nächste Grenze, die zu beachten ist, und zwar bis 150 Euro, zwischen 22 und 150 Euro, würden dann die 19% Einfuhrumsatzsteuer anfallen. Und ab 150 Euro müsste dann auch der Zoll bezahlt werden.
Frau Gillmann, woran erkennen Sie denn hier beim Zoll, welchen Wert die Ware hat?
Also wichtig ist für uns die Zollinhaltserklärung, die auf den Paketen drauf ist. Und da ist ein Wert angegeben, ist eine Warenbeschreibung drauf und wir können uns auch durchaus weitere Unterlagen anfordern.
Bisweilen wird ja mit diesen Zollinhaltserklärungen von Waren, die übers Internet bestellt wurden, ziemlich kreativ umgegangen. Wie gehen Sie denn hier beim Zoll am Frankfurter Flughafen damit um? Machen Sie die Sendungen auf? Schauen Sie da rein?
Wir schauen natürlich, wenn wir Zweifel haben, in diese Sendung rein, natürlich. Und wenn wir dann etwas feststellen und merken, dass vielleicht der Wert auf der Zollinhaltserklärung nicht stimmig ist mit der Ware, die darin ist, dann können wir über den Vertreter vom Empfänger eine Erklärung anfordern, eine Rechnung oder auch Zahlungsnachweise.
Das heißt ja, ich bekomme eine Sendung aus dem Ausland, aus so einem Drittland, wie es Großbritannien werden kann. Und Sie haben jetzt Zweifel an der Zollinhaltserklärung, die da draufklebt. Dann kann es sein, dass Sie mir dann ein Schreiben schicken mit der Bitte, eine Rechnung vorzuzeigen von eBay, von PayPal, von diesem Online-Shop. Muss ich dann hiermit zu Ihnen kommen, hier an den Flughafen zum Zollamt? Ist das dann der richtige Weg, Frau Gillmann?
Es gibt da verschiedene Wege. In dem Kurierbereich ist es so, dass wir diese Sachen, das können wir über den Kurierdienst anfordern. Das heißt, Ihr Vertreter ist in dem Fall der Kurierdienst. Und der würde dann diese Unterlagen anfordern, bei Ihnen und bei uns vorlegen. Also beim Empfänger. Beim Empfänger anfordern und bei uns vorlegen. Ja, im Postverkehr kann es durchaus sein, dass die Sendung weitergeleitet wird von Frankfurt an das zuständige Binnenzollamt und dann der Empfänger persönlich dahin gehen muss und die entsprechenden Nachweise erbringen muss, dort dann die Abgaben bezahlt und seine Ware mitnehmen kann.
Wenn jetzt ein Empfänger diese Unterlagen nicht beibringen kann, also wenn er sagt, ich habe keine Rechnung, ich habe es bei eBay gekauft und Sie können den Wert nicht feststellen, was passiert denn dann mit der Ware, Frau Gilmann? Wird die zurückgeschickt an den Online-Händler oder wird die vielleicht sogar vernichtet?
Nein, also in der Regel nicht. In der Regel können wir diesen Wert irgendwie im Internet auch nachrecherchieren. Wir haben da schon sehr gute Möglichkeiten. Und der Empfänger ist ja in dem Fall der Zollbeteiligte und er ist auch in der Beweislast, uns das zu erbringen. Das kann durchaus auch mal eine mündliche Erklärung sein. Das kommt auch aber sehr oft eher im Reiseverkehr auch vor, dass etwas mündlich erklärt wird. Und aber man muss das schon uns glaubhaft rüberbringen. Aber es gibt ja immer wieder Vergleichswerte auch.
Als Online-Einkäufer hier in Europa sind wir es ja gewohnt, dass über das Netz bestellte Ware innerhalb weniger Tage, meistens deutlich unter einer Woche, bei uns zu Hause landet. Werden denn die künftigen Kontrollen von Online-Einkäufen, die ich bei einem Händler aus Großbritannien tätige, dazu führen, dass wir als Kunden der Zollkontrollen wegen deutlich länger werden warten müssen?
Das können wir nicht sagen. Es kann durchaus, das kommt ja auch drauf an, wenn die Ware zum Beispiel dann auf einmal mit dem Flieger kommt, ist sie schneller hier. Ich würde sagen, da kann man jetzt überhaupt noch nichts abschätzen.
Frau Gilmann, was passiert denn, wenn ich jetzt übers Netz bestellte Ware wegen eines Garantiefalls hin und her schicken muss? Ein Gerät, ein Produkt ist defekt, ich möchte, dass das nachgebessert oder repariert wird. Also muss ich es ja versenden, meinem Online-Shop in Großbritannien zurückschicken. Muss ich dann mit so einer Doppelbesteuerung rechnen oder ist es besser, vorher damit zum Zollamt zu gehen und die Ware zu deklarieren?
Also da gibt es schon verschiedene Verfahren, dass man die sogenannten Veredelungen, ist ja entweder der Fall, es wird im Ausland nachgebessert und man bekommt die Ware repariert zurück, oder es gibt ein Austauschgerät oder so zum Beispiel. Und dann gibt es durchaus auch die Möglichkeit, eventuell sich was erstatten zu lassen. Das wäre dann natürlich schon ein Fall, wo man mit dem Zoll in Kontakt treten muss. Aber da gibt es Regelungen dann.
Also das heißt, ich sollte auf jeden Fall, wenn ich beispielsweise das kaputte Handy zur Reparatur nach London zurückschicken will, vorher zu Ihnen kommen, also zum Zoll?
Ja, das sollte man auf jeden Fall. Wir haben auch Infocenter, wo man anrufen kann und nachfragen kann. Weil es ist ja dann auch oftmals ein spezieller Einzelfall. Es kommt immer darauf an, wenn wir jetzt über Postsendungen sprechen, sind es ja oftmals auch kleine Sendungen, die vielleicht auch günstiger sind, wo dann der Versender sagt, ich erstatte Ihnen das Geld und der Empfänger verzichtet darauf. Dann hat das natürlich mit dem Zoll gar nichts mehr zu tun.
Gucken wir mal auf die andere Seite, Frau Gilmann. Müssen bestimmte Waren in der Ausfuhr im E-Commerce-Handel künftig anders behandelt werden als in der Zollunion? Also wenn ich beispielsweise jetzt ein teures Produkt, sagen wir mal, das liegt bei einem Warenwert von über 1.000 Euro, über eBay an einen Käufer in London verkaufe, dem das schicken will. Was bedeutet das für mich als Anbieter und was heißt denn das für den Käufer in Großbritannien? Ändert sich für den auch was?
Für den Käufer in Großbritannien, da können wir nichts zu sagen. Wir in Deutschland haben das zweistufige Ausfuhrverfahren, wo dann Waren auch angemeldet werden müssen zur Ausfuhr. Aber das sind in der Regel auch nicht, das betrifft eher Firmen und gewerbliche Sendungen, so Händler untereinander.
Okay, also ich muss als Privatmensch nichts deklarieren. Ist das richtig?
Nein, in der Regel nicht.
Frau Gilmann, im Gespräch mit dem Händlerverband, der mehr als 80.000 Online-Händler aus ganz Europa vertritt, haben wir ja erfahren, dass der Online-Handel zwischen der EU und Großbritannien mittlerweile Größenordnungen erreicht hat von über 80 Milliarden Euro. Dabei ist viel Austausch zwischen Firmen, also das sogenannte B2B-Geschäft. Wird sich denn für den Handel der Firmen untereinander auch etwas ändern aus Sicht jetzt des Zolls?
Also grundlegend, da kann man noch nichts zu sagen. Natürlich, ich habe dann einen Handel, wenn es soweit kommt, mit einem Drittland und dann kommen wir wieder zu diesen Ausfuhrverfahren, die dann diese Händler betreffen. Dass es vorher beim Zoll angemeldet werden muss zur Ausfuhr. Und wie gesagt, da gibt es verschiedene Verfahren, was jetzt natürlich sehr speziell ist mit zweistufig, wo zwei Zollstellen wiederum ins Spiel kommen. Einmal die Ausgangszollstelle und die Ausfuhrzollstelle, wobei als erstes die Ausfuhrzollstelle ist. Frankfurt am Main, Ausgangszollstelle, wobei es da noch speziell ist, wir sind beides. Also wir können sowohl Ausfuhr- als auch Ausgangszollstelle sein.
Wenn Großbritannien die Europäische Union verlässt, dann wird sich für alle, die gerne mal über das Internet, über das Netz in England was einkaufen, eine ganze Menge ändern. Was? Das haben wir erfahren im Gespräch mit Isabel Gillmann vom Hauptzollamt am Frankfurter Flughafen. Vielen Dank für das Gespräch. Und das war HR Info Netzwelt. Die Sendung gibt's als Podcast zum Abonnieren oder zum Downloaden unter hrinforadio.de und natürlich auch in der ARD Audio App. Mein Name ist Udo Langenohl und bleiben Sie neugierig.